Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 8. Dezember.
Willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen?
Heute endet die 16-jährige Amtszeit von Angela Merkel. So kämpferisch und reformfreudig ging es damals los. Angela Merkel, die noch Oppositionsführerin auf einem Marktplatz in Ostdeutschland, sie präsentierte sich als Kraft der Erneuerung.
Wenn wir das alles schaffen wollen, dann müssen wir ein paar Dinge verändern. Und dann will ich Ihnen noch eins sagen, so viel Veränderungen, wie alle, die hier auf dem Platz sind, seit 1990 durchgemacht haben. So viele Veränderungen hat es in den alten Bundesländern in den letzten Jahren nicht gegeben. Und deshalb brauchen wir nun gar keine Angst vor diesen Veränderungen zu haben, sondern wir sollten mutig vorangehen und sagen, wir wollen das Wohl von Deutschland.
Dieser Reformelan ist dann wenig später schon schlagartig erloschen. Merkel hat zumindest im Bereich der Sozial-, der Steuer- und der Wirtschaftspolitik keine Reform auf den Weg gebracht. Sie hat es, ehrlich gesagt, gar nicht versucht. Aber sie war auch deshalb 16 Jahre Bundeskanzlerin, weil sie in der Technik des Drankommens und dann, noch schwieriger, des Dranbleibens einfach spitze war. Wir erinnern uns an den Wahlabend 2005, als Gerhard Schröder ihr ins Gesicht sagte:
Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, in dem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
Sie blieb cool. Diese Kaltblütigkeit wurde später dann zu ihrem Markenzeichen. Hören wir nochmal ihre Erwiderung an diese forsche Adresse von Gerhard Schröder.
Ich werde meinen Weg finden, mit den Sozialdemokraten zu sprechen, auch wenn sich das heute Abend hier eher wie im Wahlkampf weiter fortsetzt. Ich kann nur ganz deutlich machen, zum Schluss muss eine Mehrheit zustande kommen. Und insofern kann es ja sein, dass der Bundeskanzler heute Abend noch etwas Schwierigkeiten hat, von der Tatsache wirklich erfasst zu sein, dass Rot-Grün abgewählt ist.
Es folgte eine Amtszeit der Krisen und der globalen Verwerfungen. Die Pleite des Bankhauses Lehman Brothers in New York mit angeschlossener Euro- und dann auch noch Griechenland-Krise war ja nur der Auftakt. Merkels Pluspunkt, sie kommunizierte mit den Bürgern klar und vertrauenswürdig.
Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein.
Die nächste Katastrophe folgte schon auf dem Fuße. Die Reaktorkatastrophe im fernen Japan.
Diese Bilder werden in die Geschichte eingehen. Die Welt blickt nach Japan auf die Explosion im Atomkraftwerk Fukushima. Dach und Wände des Reaktors sind eingestürzt. Japan fürchtet eine atomare Katastrophe.
Und sie reagierte unverzüglich. Emotional sagten die einen, ich sage nein, sie war und ist eine Atomkraftbefürworterin. Aber sie reagierte politisch. Das Aus der Atomkraft bringt sie zwar bis heute in einen Konflikt mit der Wirtschaft, aber sie söhnte sich mit dem rot-grünen Bürgertum in Deutschland aus.
In Fukushima haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass selbst in einem Hochtechnologieland wie Japan die Risiken der Kernenergie nicht sicher beherrscht werden können. Wer das erkennt, muss die notwendigen Konsequenzen ziehen. Wer das erkennt, muss eine neue Bewertung vornehmen. Und deshalb sage ich es für mich, ich habe eine neue Bewertung vorgenommen.
Das Flüchtlingsdrama, als plötzlich über Ungarn Zehntausende und am Ende über 1 Million Menschen nach Deutschland kamen, hat sie wie bei der Kernkraft durch ein politisches, in diesem Fall ein humanitäres Machtwort entschieden. Allerdings ohne Konzept für eine spätere Integration der Neuankömmlinge ohne kommunikative Rückkopplung auch mit dem tradierten Milieu von CDU und CSU.
Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
Die Pandemie kam schließlich noch dazu. Corona war für Angela Merkel kein Bier, sondern Schicksal. Ihre Depeschen klangen zum Schluss nur noch düster.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen ist zurzeit höher als je zuvor in der Pandemie. Auch die Zahl der Menschen, die wegen Covid-19 auf einer Intensivstation behandelt werden müssen, steigt steil an. Und schrecklicherweise haben wir auch Tag für Tag wieder viele Todesfälle zu beklagen.
Aber sie blieb trotz all dieser Jahrzehnte in der Politik nahbar, menschlich, seriös, bescheiden, humorvoll. Auch deshalb sind Millionen Wähler mit ihr gegangen, immer wieder.
Willst du mit mir gehen, willst du? Willst du mit mir gehen, willst du?
Aber sie konnte auch sauer werden, sogar öffentlich. Es war ein Handelsblattgespräch, das ich mit ihr im Berliner Westhafen vor vielen Leserinnen und Lesern führte. Wir sprachen über die Wirtschaft, über den Dieselskandal, die Betrugsfälle bei diversesten deutschen Banken. Und Merkel wurde deutlich und sie wurde emotional.
Deshalb kann ich die vielen, vielen, vielen und übervielen Leute in der Wirtschaft, die alles einhalten, nur bitten, nicht Spielräume so auszunutzen, dass es immer wieder dann dazu führt, dass wir einfach misstrauisch werden.
Ja, Sie sind enttäuscht auch ein bisschen über das, was Sie erlebt haben.
Ich habe noch nicht mal gesagt, ich bin sauer.
Sauer?
Ja, ich bin auch immer sauer. Also ich bin jetzt nicht lebenslang
sauer, sondern...
Aber
ich habe mal den schönen Satz von Ihnen gelesen, der gilt ja Gott sei Dank auch für uns Medien. Wenn ich über alles, was da über mich gesagt wird, dauernd beleidigt wäre, dann könnte ich keine 3 Tage Bundeskanzlerin sein.
Das stimmt, ja.
Und sauer können Sie auch als Bundeskanzlerin wahrscheinlich nicht.
Wurde ja nur gefragt, ob ich auch irgendwie ein Gefühl dazu habe. Und ich war 4 Jahre Umweltministerin, ich kenne mich in dem Bereich ziemlich gut aus. Und deshalb habe ich mir diese emotionalen Höhepunkt geleistet.
Ja,
damit
schön.
Ist es jetzt aber auch wieder gut.
Danke.
Fazit: Es ist gut, dass die Demokratie den friedlichen Wechsel möglich macht. Liberale und Grüne zumindest sind unverbrauchte Kräfte. Frisch also ans Werk. Und trotzdem werden wir Angela Merkel, die einen früher und die anderen später, vermissen. In meinem Fall vor allem die abenteuerlustige und reformfreudige Merkel der frühen Jahre.
Willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen, willst du? Willst du mit mir gehen?
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Dr. Katharina Reuxel erstattet uns Bericht von der Corona-Front. Und zwar einen ungeschönten Bericht. Als Oberärztin leitet sie die Intensivstation im Waldklinikum Gera im Bundesland Thüringen.
Keiner unserer Patienten hat damit gerechnet, dass er bei uns landet. Sind alle überrascht, das kann ich natürlich auch verstehen. Und viele sagen oder sind jetzt schon geläutert und würden sich jetzt noch impfen lassen, wenn es denn was bringen würde.
Außerdem Dr. Hildegard Müller ist Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie. Und sie spricht jetzt gleich über das Megaprojekt der Elektrifizierung unserer Automobilindustrie. Unsere Börsenexpertinnen Anne Schwedt in New York und Annette Weißbach in Frankfurt sprechen über gute Laune bei Apple. Und sie erblicken den Pleitegeier, der über dem Immobilienriesen Evergrande kreist. Außerdem, wir freuen uns über den coolsten Umweltschützer von Irland und wir betreten gemeinsam ein Hotel, das aus Fantasie gebaut wurde, das Hotel California.
Das neuartige Coronavirus breitet sich knapp einen Monat nach dem ersten Auftreten in China weiter aus. Erstmals wurden auch 3 Fälle in Europa bestätigt, in Frankreich. Weltweit sind etwa 1400 Menschen infiziert. 41 starben bislang an der Lungenkrankheit, alle in China.
So klang das am 25. Januar 2020. Seitdem hat sich die Welt ziemlich verändert. Es ist ein Wettlauf entstanden aus Impfstoffinnovationen, aus neuen Corona-Mutationen, immer neuen Inzidenzwerten, auch viel Solidarität, aber eben auch einem erhöhten Druck in den Gesellschaften. Gerade in Deutschland wird gerungen um die Ungeimpften, die die Pandemiezahlen immer weiter nach oben schrauben. Was die Politik dazu sagt, das hat man zur Genüge gehört. Aber wie sieht es an der Front wirklich aus? Ich rufe jetzt Frau Dr. Katharina Reuxel an. Sie leitet die Intensivmedizin im Waldklinikum Gera in Thüringen. Sie wird uns erklären, was da los ist auf ihrer Station, auf der ja lauter Menschen liegen, die keine Luft mehr kriegen. Einen schönen guten Morgen, Katharina Reuxel.
Hallo, schönen guten Morgen.
Sie arbeiten auf der Intensivstation der Waldklinik in Gera und leben in einem sogenannten Hochinzidenzgebiet. Da wollte ich Sie fragen, Frau Reuxel, wie lebt sich's eigentlich in einem solchen Hochinzidenzgebiet?
Okay, ja, das stimmt. Tatsächlich ist Thüringen ein Hochinzidenzgebiet, geht der Bereich Gera auch noch mit dazu. Für mich persönlich gibt es wenig Einschränkungen, weil ich mich dadurch, dass wir stark belastet sind, hauptsächlich nur noch auf Arbeit befinde. Das heißt, der private Bereich, die Einschränkungen erfahre ich persönlich schon gar nicht mehr.
Verstehe. Sie leben ohnehin da sozusagen im Brennpunkt dieser Pandemie, nämlich auf einer Intensivstation, deren leitende Oberärztin Sie sind. Wie ist derzeit bei Ihnen die Situation ganz konkret? Wie viele Menschen sind da? Sind das alles Corona-Patienten?
Ja, wir sind eine Intensivstation im Waldklinikum Gera, die normalerweise 24 Patienten versorgt, also 24 Intensivpatienten. Wir mussten jetzt mit den Corona-Patienten jetzt schon aufstocken, weil wir merken, dass es überhaupt nicht reicht und haben momentan 30 Betten, die wir versuchen, mit Pflegekräften natürlich und auch mit ärztlichem Personal betreiben zu können, was uns nicht jeden Tag gelingt. Und letztendlich muss man sich das so vorstellen, diese 30 Betten, das ist am einfachsten zu rechnen, müssen wir aber aufteilen unter den Corona-Patienten und den Patienten, die einfach kein Corona haben, aber trotzdem eine Intensivtherapie brauchen, wie es normalerweise auch so ist. Ja. Sodass wir momentan zwischen 15 und 19 Covid-Patienten bei uns behandeln auf der Intensivstation. Und der Rest an Betten, der übrig bleibt, dann für die normalen Patienten, Intensivpatienten ohne Corona ausreichen muss.
Und die brauchen Sie auch, diese Betten, weil der normale Bedarf auch in dieser Höhe ist?
Normalerweise ist unser normaler Bedarf mit den 24 Betten, würden wir gerade so im Normalbetrieb eigentlich reichen. Ja, die werden belegt.
Sagen Sie mal einen Takt zu dem Thema geimpft oder nicht geimpft, von denen, die jetzt bei Ihnen aktuell zu Gast, sage ich jetzt mal, sind, auch wieder ihren Willen zu Gast. Sind das Ungeimpfte, sind das geimpfte Patienten?
Ja, wir hier bei uns sehen nur ungeimpfte Patienten, aktuell tatsächlich nur ungeimpfte Patienten. Das heißt, wir haben zwei Patienten, die nur einmal geimpft sind, ja, das noch mit dazu. Wir hatten ganz am Anfang auch Patienten, aber nur wenige, das waren immer so 2, 3 Patienten, die doppelt geimpft waren, aber noch keine Boosterimpfung erhalten hatten und auch deutlich über 70 Jahre alt waren mit dementsprechenden Vorerkrankungen, die letztendlich einen Impfdurchbruch hatten oder eine Infektion hatten, diese aber die meisten wirklich auch gut überstanden haben und wieder auf die Normalstation verlegt werden konnten im Verlauf.
So, und das heißt im Moment 100% Belegung durch ungeimpfte Menschen beziehungsweise nicht vollständig geimpfte Menschen, richtig?
So ist es, genau. Wir haben keinen Geimpften bei uns.
Und diese Menschen, fragen die jetzt, ob sie alles richtig gemacht haben? Fragen die womöglich auch Sie, ob sie jetzt noch geimpft werden könnten?
Genau, die Patienten tatsächlich hinterfragen sich auch zum Teil. Haben wirklich, also keiner unserer Patienten hat damit gerechnet, dass er bei uns landet. Sind alle überrascht. Das kann ich natürlich auch verstehen. Und viele sagen oder sind jetzt schon geläutert und würden sich jetzt noch impfen lassen, wenn es denn was bringen würde, oder schwören darauf, dass sie sich auf jeden Fall auch impfen lassen, wenn sie diese Intensivstation wieder lebend verlassen. Was natürlich in der Akutsituation überhaupt nicht zur Debatte steht.
Weil der Körper zu geschwächt ist.
Genau, und die haben ja auch eine Infektion. Also in der Infektion eine Impfung bringt ja gar keinen Mehrwert mehr.
Was sind die Symptome? Woran erkennen Sie die Menschen auf der Intensivstation? Leiden die unter akuter Atemnot?
Die leiden unter akuter Atemnot, dass ihnen das sehr, sehr schwer fällt. Die brauchen sehr viel Sauerstoffangebot, damit sie überhaupt noch ausreichend Sauerstoff im Körper haben für die Organe.
Wir sehen doch deutlich Endorganschäden. Die merkt man natürlich erstmal nicht so, aber die Nierenfunktion deutlich eingeschränkt bis hin auch zur Dialysepflichtigkeit, dass die Nieren gar nicht mehr gehen. Was halt immer bei Corona so besonders ist, ist, dass die Leute zum Teil wirklich massiv Luftnot haben, ja, aber ein anderer Teil das gar nicht so merkt, dass sie gar nicht so viel Sauerstoff im Blut haben. Ne? Die sind darunter noch relativ kompensiert, beziehungsweise merken es einfach nicht, und wir sehen aber ganz kritische Werte, die einfach mit dem Leben kaum auf die Dauer zu vereinbaren sind.
Das, wovor ich am meisten Angst hätte, ist, dass einem die Luft sozusagen abgeschnürt wird, dass man wirklich nach Luft japst. Ist das so oder ist das nur in meiner Vorstellung so?
Das ist auch so zum Teil, ja, dass sie nach Luft japsen. Wir lagern ja die Patienten, die müssen sich also auf den Bauch auch drehen oder mal auf die linke Seite, auf die rechte Seite. Das ist ganz wichtig mit für die Lunge. Die kriegen, wie gesagt, auch sehr, sehr viel Sauerstoff und merken aber auch am Ende, wenn es einfach nicht mehr reicht, und kriegen zunehmend Luftnot. Es ist wie Luft abdrehen, ja.
Das heißt, eine der grausamsten Arten zu sterben, oder?
Das ist eine der grausamsten Arten zu sterben, weil man es merkt und das wirklich auch mit viel Angst verbunden ist und Stress. Ja, ersticken, man erstickt.
Wie viel Prozent der Menschen, die bei Ihnen jetzt sind, werden überleben und wie viel sind dem Tode geweiht?
Wir haben ja in den letzten Wellen gesehen, das war so ein Drittel ungefähr, die wirklich auch verstorben sind. Und jetzt bisher ist es noch schwierig zu sagen. Es könnte auch zum Teil noch ein bisschen höher sehen. Das ist ja jetzt tatsächlich die Delta-Variante, die das Führende ist, also die wir eigentlich nur bei uns haben, die nochmal deutlich aggressiver für uns auch erscheint im klinischen Bild, sodass es vielleicht auch über dem ein Drittel sein kann. Was natürlich sehr schlimm wäre und auch sehr brutal wäre, denn die Menschen sind deutlich jünger, die bei uns liegen.
Warum sind die jünger?
Das, warum, kann man schlecht beantworten. Das sind am Ende die Ungeimpften, die dachten, sie sind einfach nicht so betroffen. Die Delta-Variante ist sehr aggressiv, offensichtlich in den Verläufen auch, sodass wir wirklich zwischen 30- und 50-Jährige hauptsächlich bei uns haben.
Haben Sie denn ausreichend Pflegepersonal? Man liest überall, dass es knapp wird, dass Leute den Beruf verlassen haben in den letzten Monaten.
Das Problem ist, dass die Pflege ja schon lange nicht mehr aufgebaut wurde. Das heißt, auch schon vor Covid ging es der Pflege ja nicht gut. Wir konnten jetzt in der Zeit, wo Corona war und auch jetzt in der kurzen Pause im Sommer, sicher nicht unser Pflegepersonal aufbauen, haben also auch noch mehr Leute, die gegangen sind oder die auch in Teilzeit nur arbeiten, sodass wir nicht ausreichend Personal haben, um alle Betten zu betreiben. Wir hätten, wenn wir wirklich genug Personal hätten, an Pflege, Ärzte könnten wir sogar zum Teil noch leisten, hätten wir 36 Betten, die wir betreiben könnten, die formal vorhanden sind.
Verstehe. Aber dafür fehlt das Personal.
Aber dafür fehlt das Personal und man ist ja auch den Patienten, die da liegen, sozusagen schon schuldig und verpflichtet, am Ende diese auch bestmöglich zu behandeln. Deswegen können wir nicht, also deswegen kann die Pflege auch nur eine begrenzte Anzahl an Patienten auch betreuen.
Wie geht es denn bei Ihnen in Thüringen, bei Ihnen rund um Gera, denen, die nicht Covid haben? Müssen die in irgendeiner Form unter dieser Pandemie und unter der Enge möglicherweise auf den Intensivstationen leiden?
Auf jeden Fall. Das ist ja das, was man am wenigsten mitbekommt, leider, oder was am wenigsten auch diskutiert wird und was man ganz schlecht auch darstellen kann, weil man müsste diese Patienten ja erfassen. Wir haben letztendlich, wir sehen, dass wir gerade diese schwerstkranken Patienten, die eine Spezialversorgung brauchen, kaum versorgen können. Das heißt, die herzchirurgischen Patienten kriegen nur schwer Plätze, wo sie operativ versorgt werden. Wir sehen aber, selbst bei uns gibt es jetzt keine Herzchirurgie, wir sehen aber auch unsere großen operativen Eingriffe, die Tumorchirurgie sind, also Krebschirurgie, müssen wir häufig einfach verschieben. Versuchen das jetzt nur wenige Tage zu machen, dass wir nicht Wochen verlieren, aber das ist auch natürlich jeden Tag ein Kampf darum, dass wir das durchführen können, was natürlich für die Patienten auch entscheidend ist, so zeitnah wie möglich operiert zu werden, ne, und auch noch eine Belastung ist. Und letztendlich gibt es noch diese ganzen Notfallpatienten rundherum, die einfach nur normale Dinge haben, wie einen Herzinfarkt oder einfach auch so eine Herzinsuffizienz, die in Thüringen nur schwer intensivmedizinische Bettplätze bekommen, sodass man zum Beispiel heute das Beispiel sagen kann, dass wir jemanden aufnehmen, der ungefähr 1,5 Stunden Anfahrtsweg hat mit einem Rettungswagen, intubiert, beatmet. Also es betrifft nicht nur die Covid-Patienten.
Also schon eine dramatische Situation. Wie schaut jemand wie Sie, der im Auge des Taifuns arbeitet, auf die Politik und die Entscheidungen dort?
Es ist schwer verständlich, dass es so zögerlich zu Entscheidungen kommt, dass man viel diskutiert wieder mal. Das, was auch in der dritten Welle nicht nachvollziehbar ist, wo ist einfach sozusagen das Konzept, was man aus der Schublade nimmt, was man ja schon hat vorbereitet für diese neue Situation oder für diese Welle wieder, weil sie war ja irgendwie auch vorhersehbar und wurde ja auch von den ganzen Leuten vorhergesagt, die sich einfach damit auseinandergesetzt haben mit den ganzen Rechenmodellen und allem, also mit den Experten, so dass man da einfach denkt, okay, es ist schon alles kritisch bei uns, wir versuchen das noch zu handeln mit sehr, sehr viel Aufwand und können vielleicht gerade noch so jeden versorgen, nicht mehr jeden optimal. Und es wird auch noch weiter ansteigen und bis dahin hat uns einfach noch keiner geholfen.
Schauen Sie mit Hoffnung auf die Ernennung von Karl Lauterbach als Gesundheitsminister?
Tatsächlich ja, weil ich denke, das ist einer, der auch einen medizinischen Hintergrund hat und auch gerade diese medizinischen Zusammenhänge auch versteht. Und hoffentlich politisch dann auch umsetzen kann.
Frau Reuxel, dann bedanke ich mich bei Ihnen für das Gespräch, aber auch für Ihre Arbeit. Tapfer, Respekt, alles erdenklich Gute wünsche ich Ihnen.
Ja, vielen Dank auch.
Die Autoindustrie ist für Deutschland ein Jobmotor der besonderen Art. Über 800.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in dieser Branche allein hierzulande beschäftigt. Umso wichtiger ist es, dass die Transformation oder im Klartext die Abschaffung des Verbrennungsmotors möglichst elegant gestaltet wird. Und zwar so, dass zwar der Verbrenner stirbt, aber eben nicht gleich die Jobs, die mit ihm verbunden sind. Naja, keine leichte Aufgabe. Wie soll das Ganze gehen? Der Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröker, hat dazu mit der Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie gesprochen. Mit Frau Dr. Hildegard Müller. Und zwar unter anderem auch über die hohe Zahl an Elektroautos, die bald auf der Straße unterwegs sein soll.
15 Millionen Elektroautos bis 2030, das ist eine klare Ansage. Das ist nochmal eine Erhöhung der bisherigen Ziele. Also die Transformation geht voran.
Dann lassen Sie uns konkret werden. 15 Millionen, Sie haben es angesprochen, Elektroautos sollen bis 2030 auf den Straßen rollen. Knapp 1 Million werden wir Ende dieses Jahres haben. Wo sollen die 14 Millionen herkommen?
Na, wir haben also schon etwas mehr, aber es zeigt deutlich, dass man, wenn man das runterbringt, rechnerisch im Prinzip ab dem nächsten Jahr jeder zweite Pkw elektrisch zugelassen werden muss. Im Moment sind es etwas über 1/3 übrigens, nur damit wir wissen, was die Ausgangslage ist.
1/3 der neu zugelassenen Autos sind bereits elektrisch?
Ja, also insofern ist das die top aktuelle Zahl bei den Neuzulassungen. Das heißt natürlich immer noch nicht mit Blick auf, wenn man den Bestand einbezieht.
Rein elektrisch oder auch Hybrid?
Neuzulassung, das ist gemischt jetzt gezählt mit den Zulassungen. So, und das zeigt aber natürlich, dass wir eine hohe Dynamik haben. Allerdings jetzt, was können wir tun? Wir investieren rund 150 Milliarden Euro bis 2025. In den nächsten Jahren werden über 150 Elektromodelle auf den Markt kommen, sodass für jeden Kunden, jeden Verbraucher was dabei ist. Dieses Angebot wollen wir machen und wir engagieren uns natürlich auch mit beim Aufbau der Ladeinfrastruktur. Aber das ist jetzt der Punkt, den man, glaube ich, nicht unterschätzen darf. Wie schaffen wir Verbrauchervertrauen, das an jedem Ort, zu jeder Zeit und dann auch noch mit Ökostrom wirklich geladen werden kann? Ich glaube, das ist jetzt die entscheidende Aufgabe. Und da ist es richtig, diese Ziele zu setzen. Und ich glaube, die kommende Bundesregierung hat bei diesem und bei vielen anderen Themen die Aufgaben jetzt sehr konkret zu sagen, wie sind die einzelnen Schritte, wie kommen wir weiter.
Frau Müller, mehr als oder rund 800.000 Beschäftigte in Deutschland hängen direkt oder indirekt an der Automobilindustrie. Wie viele davon hängen eigentlich direkt oder indirekt am Verbrennungsmotor?
Ja, mehr als die Hälfte und insbesondere bei den Zulieferern. Und deshalb müssen wir gerade die Zulieferindustrie, den breiten, auch industriellen Mittelstand, den wir in Deutschland haben, der ja viel auch Wohlstand und Arbeitsplätze auch in Regionen Deutschlands verteilt und an dem auch viel dann weitere Arbeitsplätze abhängen. Deshalb müssen wir uns überlegen, wie können wir hier stabilisieren, wie können wir bei der Transformation begleiten, gerade die Zulieferindustrie. Und das Zweite ist natürlich ganz viel Qualifikation. Was können wir tun, um Mitarbeiter in der Branche zu entwickeln, auf die neuen Fähigkeiten hin? Aber auch, ich glaube, wir haben ja auch in anderen Bereichen Fachkräfte, die fehlen. Wie können wir hier mit der Bundesagentur für Arbeit auch überlegen, wie können wir auch diese Beschäftigte vielleicht gezielt in andere Branchen weiterqualifizieren? Das ist eine ganz wichtige soziale Frage, wie auch Benzinpreise und anderes eine soziale Frage sind. Wir haben hier wirklich viele Menschen, um die wir uns kümmern.
Ja, sehr viele offenbar. Und ich frage mich, wie das gehen soll. Wir haben das Jahr 2022, zumindest sind wir an der Schwelle. Und wenn ich die Koalitionäre richtig verstehe, gibt es zwar kein fixes Datum mehr, dass ab 2030 kein neuer Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden darf auf den deutschen Straßen, aber ab 2035 dann wirklich nicht mehr, weil das ist das europäische Ziel. Das heißt, wir haben im Grunde 10-12 Jahre, um diese Menschen umzuschulen, ja auf was, auf Elektromobilitätsarbeiten, die ja völlig anders sind, wenn ich an Software-Batterietechnik denke, als an jemanden, der vielleicht an einem Verbrennungsmotor geschraubt hat.
Ja, genau. Das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen, neue Ideen auch in der Autoindustrie zu entwickeln. Ich bin da auch durchaus nicht jetzt so pessimistisch. Ich glaube, wir werden auch Wertschöpfung im Auto verbessern. Die Digitalisierung bietet zum Beispiel wirklich große Chancen. Und es geht dabei nicht nur um den Software-Spezialisten, sondern auch dafür muss eine Menge am Auto umgebaut werden. Wir wollen natürlich auch weiterhin die sichersten und die effizientesten Autos bauen. Insofern glaube ich nach wie vor, die hohe Expertise vieler wird dort auch gebraucht. Aber muss sich weiterentwickeln. Und insofern muss man sich dieser Aufgabe, wir als Unternehmen genauso wie auch sicherlich die Politik, auch offensiv stellen.
Das ganze Gespräch dauert knapp eine halbe Stunde. Sie finden das schon jetzt als Hauptstadt-Podcast-Spezial auf der Webseite thepioneer.de.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da sind die Anleger weiter in Investitionslaune. Davon profitieren heute einige Unternehmen. Mehr dazu weiß meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, die gute Laune an der Wall Street hält weiter an. Vor allem Apple kann sich freuen, oder?
Ja, Gabor, an der Wall Street gab es bei allen großen Indizes gestern wieder ein dickes Plus. Das hängt vor allem wieder damit zusammen, dass die Anleger hier die Angst vor der neuen Corona-Variante abschütteln, je mehr beruhigende Informationen dazu rauskommen. Und Apple hat für gute Laune an der Nasdaq gesorgt. An der Technologiebörse gab es insgesamt ein Plus von über 3%. Für Apple selbst gab es ein neues Allzeithoch. Der Grund dafür war, dass die Investmentbank Morgan Stanley die Zielmarke für die Apple-Aktie von 164 auf $200 hochgesetzt hat. Apple tradet jetzt gerade knapp um die $170. Das heißt, die Bank empfiehlt hier den Kauf. Morgan Stanley begründet die Empfehlung damit, dass neue Apple-Produkte wie Augmented Reality, Headsets oder selbstfahrende Autos noch gar nicht in den Aktienpreis berücksichtigt seien. Die Apple-Aktie hat in den letzten 5 Jahren um 500% zugelegt und das ist größtenteils auf neue Produkte und Technologien zurückzuführen. Gewinne gab es gestern aber nicht nur bei Apple, sondern auch bei anderen Tech-Firmen wie Microsoft oder Amazon, auch im Energiesektor, in der Reisebranche und auch bei Chip-Herstellern wie Intel.
Das Plus für den Chip-Hersteller Intel hat viele überrascht, Anne. Was hat es damit auf sich?
Intel kam mit einer sehr ambitionierten Ankündigung raus. Der Chip-Hersteller will Mobileye an die Börse bringen. Das ist ja die Firma, die selbstfahrende Autos herstellt. Intel hatte die in 2017 für mehr als $15 Milliarden gekauft. Intel macht damit jetzt deutlich, dass das Unternehmen stärker in diese Richtung gehen will. Mobileye soll den Plänen zufolge schon Mitte nächsten Jahres per IPO an die Börse kommen. Da sollen dann also neue Aktien ausgegeben werden. Und anvisiert wird eine Firmenbewertung von mehr als $50 Milliarden. Intel will selbst der größte Eigentümer bleiben und somit würden dann also auch die Intel-Anleger von dem Mobileye-Börsengang profitieren. Laut Intel wird Mobileye bereits in diesem Jahr schon einen Umsatzplus von rund 40% im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen können. Die Verkaufszahlen haben sich seit der Übernahme durch Intel auch schon verdreifacht. Es gibt da auch schon Partnerschaften mit Tesla, BMW, Volvo und GM zum Beispiel. Die Intel-Anleger freuen sich also hier über diese IPO-Ankündigung. Für die Aktie ging es deshalb gestern zeitweise um 4% nach oben.
Vielen Dank, Anne, für diesen Einblick. Und damit schalten wir jetzt direkt zu unserer Kollegin in Frankfurt am Main, zu Annette Weißbach. Einen wunderschönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Wir haben an dieser Stelle ja schon öfters über den chinesischen Immobiliengiganten Evergrande berichtet. Die Geschichte geht jetzt weiter und Eine Besserung scheint nicht in Sicht, ganz im Gegenteil. Annette, erzähl uns, was ist da schon wieder passiert?
Nun, jetzt gab es wirklich einen Zahlungsausfall bei Evergrande. Am Montagabend ist die Deadline verstrichen. Bis dahin hätte Evergrande eine Anleihe bedienen müssen. Nun ist es auch so, dass es ein neu gegründetes Risikokomitee innerhalb des Unternehmens gibt. Und da hat der Staat nun die entscheidende Mehrheit. Das heißt, der chinesische Staat ist direkt in das Unternehmen mit eingestiegen und wohl doch mit dem Ziel der Abwicklung. So kann man das zumindest interpretieren oder wird es interpretiert, dass gleichzeitig die chinesische Zentralbank die Liquidität erhöht am Markt und es aber auch Spekulationen von Analysten jetzt schon gibt, dass China wohl wieder expansivere Fiskal- und Geldpolitik anstrebt, um genau so einen Ausfall von Evergrande abzufedern. 300 Milliarden US-Dollar Schulden, das ist wirklich eine Menge, auch für den chinesischen Staat. Die haben auch in der Vergangenheit schon überschuldete Konzerne genau so quasi abgewickelt, indem sie Teile sequenziell dann verkauft haben an staatliche Wettbewerber.
Das scheint die Ultima Ratio der chinesischen Regierung. Na, wir hoffen auf ein baldiges Ende dieses Wirtschaftskrimis. Vielen Dank an Annette für diesen Einblick. Bis morgen früh.
Ja, wollen wir mal hoffen, dass das alles gut geht. Dir auch einen schönen Tag.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass wir in Deutschland nicht so einen coolen Naturschutz-Robin Hood haben wie die Iren. Dort residiert nämlich auf Schloss Dunsany Baron Randall Blunkett in der 21. Generation schon. Klingt nach einem alten, steifen Adelsgeschlecht. Aber Randall Blunkett ist so ziemlich genau das Gegenteil. 38 Jahre alt, wilde, lange, schwarze Haare, Vollbart, ein echter Umweltwikinger. Und er ist der Pionier eines von ihm selbst gegründeten Ökotrends, dem Rewild. Rewilding, ein neues Wort, denn Blunkett lässt ein Drittel seiner Ländereien komplett verwildern und hat seine Wiesen und Felder der Natur, man könnte sagen zum freien Spiel der Naturkräfte, zurückgegeben. Denn obwohl Irland von uns Deutschen gern als die grüne Insel wahrgenommen wird, gibt es dort vergleichsweise nur sehr wenig Wald. Die meisten Flächen werden landwirtschaftlich genutzt.
I saw the land was getting quite tired. Overgrazing and overfarming is probably one of the biggest problems we have in Ireland today. Land never has a chance to recover. There's never any regeneration or anything like that. So I removed, thinking that at least for nothing else, it's going to recover for a while.
Und aus dieser Erholung, dem Recovering, wurde dann ein Rewilding. Erst kamen die Insekten und die Blumen zurück.
Yellow flowers everywhere suddenly started having other things. Wildflowers, bees everywhere. Butterflies everywhere, spiders everywhere.
Und dann auch die größeren Tiere wie Füchse, Rehe und Hirsche. Aber nicht nur sie kamen in Scharen, sondern mittlerweile ist Schloss Dunsany auch zur Pilgerstätte von Rewilding-interessierten Zweibeinern geworden. Mögen dem Beispiel von Baron Randall Blunkett möglichst viele Menschen folgen.
It's been wonderful because we're bringing the wild back to Ireland, a place that used to be remembered for being green, and we're bringing that bit of green back.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass einer der bekanntesten Rocksongs der Welt eigentlich den Arbeitstitel Mexican Reggae trug. Der Gitarrist der Eagles, Don Felder sein Name, hatte diesen Mexican Reggae in seinem Strandhaus in Malibu komponiert, zumindest in ersten Ansätzen. Und diese ersten Ansätze ließ er dann seinen Bandkollegen zukommen. Don Henley machte daraus dann den Song, den wir alle kennen, Hotel California. Er erkannte sofort, das kann etwas ganz Großes werden. Und er verbrachte nach eigener Aussage sehr viel Zeit im Studio, bekleidet nur mit einem Bademantel und bewaffnet mit einer Ginflasche. Heute, vor genau 45 Jahren, erschien dann das Album Hotel California. Und Henley sollte recht behalten. Es wurde etwas sehr Großes. Allein 26 Mal Platin in den USA. Und weltweit gingen 32 Millionen Exemplare dieser Langspielplatte über die Ladentheke. Es wurde eines der meistverkauften Alben aller Zeiten in der Rock- und Popgeschichte. Hotel California war das fünfte Studioalbum der Eagles und es markierte den Wendepunkt in ihrer Bandgeschichte. Don Henley sagte später, nach diesem Album begannen wir, uns als Kollegen und Freunde auseinanderzuentwickeln. 4 Jahre später trennte sich die Band erstmals. Es gab noch die ein oder die andere Reunion. Aber das geheimnisvolle Hotel wurde für diese Band zum Ort eines märchenhaften Erfolges und dann auch zum Ort des Fluches. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns allen einen gefühlvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. She's still